Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute an, wie freies avantgardistisches Theater in großen Städten entsteht, in Wien und in New York. In Österreich gibt es vor allem ein wichtiges Produktionshaus für die Gruppen der freien Szene, das Brut Wien. 11 Jahre lang hat Kira Kirsch diese Institution geleitet. Jetzt verabschiedet sie sich und schaut mit uns auf die bewegten letzten Jahre zurück, in denen sie ohne feste Spielstätte über 100 Aufführungsorte finden und theaterfähig machen musste. Und wir begegnen John Gould Rubin in New York, wo er seit den 70er Jahren Theater macht. Er spricht nicht so gerne darüber, dass er lange mit Hollywood-Star Julian Moore verheiratet war, umso lieber darüber, wie ihn die Berliner Schaubühne und Regisseur Thomas Ostermeier inspirieren. Er berichtet uns davon und von der derzeitigen Situation in den Vereinigten Staaten. Heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Theater stehen im Zentrum von aktuellen Spardebatten. Das betrifft die großen Stadt- und Staatstheater, aber in besonderem Maße auch die internationalen Produktionshäuser, in denen die Gruppen der freien Szene ihre Arbeiten entwickeln und aufführen. Eine der wichtigsten Institutionen dieser Art befindet sich in Österreich, das Brut in Wien. Ein Haus, derzeit ohne Haus. 2017 musste es seine angestammte Spielstätte verlassen und sich ganz neue Aufführungsmöglichkeiten überlegen. Aber ein neues Domizil soll bald bezugsfähig sein. Trotzdem oder gerade deswegen hat das Brut ein hohes Maß an Kreativität entwickelt in den letzten Jahren unter der künstlerischen Leitung von Kira Kirsch. 2015 hat sie diese übernommen und verlässt das Brut nun nach 11 bewegten Jahren. Wir können auf diese Zeit zurückschauen. Kira Kirsch, ganz herzlich willkommen in Rang 1.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Frau Kirsch, mal ganz grundsätzlich gefragt, was ist das Brut für Sie?
Für mich ist es eine Institution, die sehr beweglich ist, die sehr nah an der Gegenwart dran ist, weil es ein Koproduktionshaus ist, was vor allem mit Künstlern und Künstlerinnen arbeitet, die sehr projektbezogen arbeiten und deswegen eine sehr innovative, wendige und zeitgenössische Institution.
Ja, als Sie die Leitung des Hauses übernommen haben, 2015, wussten Sie ja wahrscheinlich noch nicht, was Ihnen bevorstehen würde. Der Auszug aus dem Stammhaus und dann auch noch die Corona-Pandemie. Wie sahen denn Ihre Pläne ganz am Anfang eigentlich aus?
Ja gut, ich kam von einem Festival und dachte, wunderschön, ich habe das jetzt etwas hinter mir gelassen, das durch die Stadt ziehen und Spielstätten suchen und lasse mich am Karlsplatz im Künstlerhaus nieder, um ein recht etabliertes Haus zu übernehmen, also sozusagen auch von den Räumlichkeiten sehr etabliert. Aber 4 Wochen, nachdem ich angefangen habe, gab es dann schon die Pressekonferenz, dass eine Generalsanierung ansteht. Und eigentlich hat sich dann in den ersten Wochen schon so nach und nach ist dann das Bild immer klarer geworden, dass irgendwas nicht ganz so sein wird, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja. Und wie sah das dann konkret aus? Der Auszug kam ja relativ bald. Was hat der denn freigesetzt bei Ihnen?
Naja, man muss vielleicht sagen, dass eine meiner Ideen in meinem Konzept, als ich mich beworben hatte, durchaus eine Programmschiene war, die hieß Brut All Over Vienna, damals schon. Und es war so ein bisschen die Idee, raus aus der Stadt zu gehen und nicht nur den ersten Bezirk zu bespielen. Deswegen dachte ich zwischendurch, oh mein Gott, es ist wie die Geister, die ich gerufen habe, dass ich jetzt plötzlich gar kein Haus mehr habe, war natürlich nie der Plan. Es war so, dass das komplette Künstlerhaus generalsaniert werden sollte und es wurde dann auch sehr deutlich, dass die Ausmaße dieser Generalsanierung sehr schnell es verunmöglichen, in einem Gebäudeteil zu bleiben, weil es einfach zu laut sein würde, um zu proben und zu arbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich erstmal ausgezogen, weil eine Generalsanierung für ein Jahr angesetzt worden ist und wir dachten, wir sind ein Jahr in der Stadt unterwegs und kommen dann wieder in ein Haus zurück, das dann auch generalsaniert ist. Und während wir dann umhergezogen sind, wurde dann klar, dass dieser Mietvertrag nicht mehr erneuert werden wird. Das hat sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe. Es hat natürlich sehr viel auch was damit zu tun, dass es ein Mietobjekt war. Also Brut hat es gemietet. Die Mietverhältnisse haben sich geändert, also die Besitzverhältnisse haben sich vor allem geändert. Und dadurch ist es einfach sehr schwierig geworden und sehr teuer geworden. Und dann waren wir draußen und wir waren in der Stadt.
Sie waren in der Stadt. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, über 100 Orte in Wien bespielt. Allein das Organisieren dieser Spielstätten muss doch wahnsinnig viel Zeit und Aufwand in Anspruch genommen haben?
Ja, das war es tatsächlich. Also es war ein Großteil unserer Zeit, war das Organisieren, das Finden, das Absprechen vor allem. Erstens mit den Künstlern und Künstlerinnen, das war ja eigentlich das Erste, was wir tun mussten. Wir mussten mit der freien Szene in Wien, die unser Hauptansprechpartner und unser Hauptpartner in allen künstlerischen Belangen ist, natürlich auch erstmal sprechen und sagen, passt auf, wir haben kein festes Haus. Das heißt, wir suchen für die Projekte jeweils Orte, an denen ein Projekt umgesetzt werden kann. Und bitte denkt jetzt auch mal ein bisschen innovativ, welche Orte wolltet ihr denn schon immer schon einmal bespielen? Also gab es zum Beispiel Oleg Sulimenko, der dann sagte, ich wollte immer schon das Jörgerbad bespielen. Ein historisches Hallenbad. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das. Und dann hat sich das so ein bisschen umgedreht. Das heißt, die Institution hat dann alles versucht, um an solche Orte ranzukommen. Und diese Orte, die normalerweise auch nicht kompatibel sind mit Probezeiten, Aufführungszeiten und so weiter, irgendwie zugänglich zu machen, sowohl erstmal für die künstlerische Produktion, aber dann natürlich auch fürs Publikum.
Was waren denn dann so die künstlerischen Schwerpunkte? Haben Sie da auch bewusst neue Wege eingeschlagen, vielleicht auch notgedrungen, um sich auf diese Situation anzupassen?
Die künstlerischen Schwerpunkte sind tatsächlich weggegangen von so Themenschwerpunkten, wie man sie gerne kuratiert, wenn man zum Beispiel in Häusern ist, also wo man sich die Themen in das Haus reinnimmt. Wir sind einfach sehr viel über die Orte thematisch einfach verbunden gewesen. Also wir waren zum Beispiel in der Volkshochschule, im Raum von der Volkshochschule im 15. Bezirk. Das ist natürlich eine ästhetische Vorgabe, mit der muss man dann auch erstmal umgehen. Das ist immer eine neue Nachbarschaft gewesen, das ist immer auch ein Erkunden gewesen und wir haben halt versucht, diese Nachbarschaften oder diese Orte so gut wie möglich ästhetisch auch mit einzubeziehen und nicht alles zu einer Blackbox umzuwandeln, wo man nicht mehr erkennt, wo man eigentlich ist. Also die Mittel hat man in der Regel auch nicht, aber wir haben es auch nicht versucht. Und das war sozusagen der Dialog mit den Künstlerinnen, aber auch dann die Auseinandersetzung mit solchen Orten. Was heißt es für eine Volkshochschule im 15. Wiener Gemeindebezirk, wenn dann plötzlich so eine Institution wie Brut kommt und Dinge macht, die dort normalerweise auch nicht passieren? Also diese Reibung war interessant.
Und wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Jahre, was waren denn für Sie die Highlights vielleicht, an die Sie ganz besonders gerne zurückdenken? Vielleicht gibt es da ein, zwei Beispiele, wo Sie sagen, das werde ich wirklich so schnell nicht vergessen.
Also dieses genannte Schwimmbad, das war vielleicht deswegen auch so unvergesslich, weil wir natürlich zum Beispiel für Proben das Schwimmbad nie mieten konnten, um sozusagen den Künstlerinnen alleine den Raum zu geben. Wir durften immer nur sonntags in das Schwimmbad, kurz bevor das Wasser ausgewechselt wurde. Und das war einfach so witzige Momente, wenn wir da im Winter in dieses Hallenbad gekommen sind mit all unserer Ausstattung und unseren Klamotten und die erstmal loswerden mussten. Also das war zum Beispiel, das war einfach sehr, sehr, sehr besonders. Und ein Projekt war von Nesterwall zum Beispiel auch in einer Zwischennutzung. Da ist jetzt ein großes Hotel drin am Heumarkt, das Gewerbegebäude war leer. Das ist ein historisches, denkmalgeschütztes, ich glaube 50er Jahre Hochhaus und da konnten wir dann irgendwie an dieses Riesengebäude einmal Brut draufschreiben, weil wir eine Etage von diesem Gebäude bespielt haben. Also da gab es schon so ganz viele kurze Momente, wo einfach so ein Aufflackern war, so von wegen, oh wow, hier können wir auch mal sein. Es hat auch so viele Möglichkeitsräume eröffnet. Das war durchaus interessant, wenn auch herausfordernd.
Sie haben jetzt ja auch ein großes Abschiedsfest gefeiert. Wie wehmütig waren Sie da nach so vielen Jahren?
Ich war schon wehmütig. Ich war natürlich auch wehmütig, weil, also vielleicht noch eines der großen Ereignisse war dann auch das Finden des Raumes in der Nordwestbahnstraße. Diese Zwischennutzung, in der wir jetzt waren, die letzten Jahre. Das ist ja so ein altes Fabrikgebäude. Das haben wir gefunden, gleichzeitig mit einem neuen Standort, der generalsaniert werden muss. Das war quasi ein gleichzeitiges Finden einer Zwischenlösung und einer langfristigen Lösung. Aber diese Zwischenlösung, das ist halt eine alte Fabrikhalle und die wird abgerissen und die haben wir jetzt eigentlich mit dem Ende meiner Leitung auch abgespielt. Und um diesen Ort tat es mir dann schon sehr leid. Und da war dann schon so ein bisschen eine Sentimentalität, dass ich so dachte, oh wow, wenn ich jetzt irgendwie in 2 Jahren zurückkomme und jemand zeigen möchte, guck mal, dieses Theater habe ich geleitet.
Das ist weg.
Kann ich sehr viele Punkte in der Stadt zeigen, wo wir gespielt haben. Aber es gibt halt nicht diese eine Verortung. Und das hat mich halt, glaube ich, auch sehr wehmütig gemacht. Ansonsten glaube ich daran, dass ich habe auch noch einen Fuß in Wien oder bleibe Wien verbunden. Ich bin ja nicht weg. Künstlerisch werde ich da sicher mit einigen Menschen auch in Dialog bleiben und bin ja nicht irgendwie total verschwunden.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, der neue Ort wurde gefunden, die ehemalige Zentralbank in Neumarks. Die kann dann sozusagen ihren Nachfolger einweihen, Tomasz Kirenczuk. Was wünschen Sie ihm denn als Ihrem Nachfolger da auch am neuen Ort?
Also für Tomasz Kirenczuk hoffe ich, dass die organisatorischen und finanziellen Bedingungen so bleiben, dass er einfach auch dieses Experiment oder diesen Prozess, den er jetzt starten muss, mit viel Kreativität starten und ja realisieren kann, damit er halt nicht so von diesen finanziellen und organisatorischen Bürden erdrückt wird, sondern sich auch mit der Szene konstruktiv auseinandersetzen kann. Und ja, das macht einfach auch sehr viel Spaß, trotzdem es halt herausfordernd ist, aber es gibt einfach auch sehr viel Potenzial, was da jetzt entstehen kann, dass er das ja nutzen kann und die Energie dafür hat.
Sie haben ja schon angedeutet, in Wien geht es ein bisschen für Sie weiter oder Sie gehen Wien nicht verloren. Was machen Sie denn jetzt? Haben Sie schon konkrete Pläne?
Ja, ich mache eigentlich ja zwei Sachen. Ich leite ja schon das Festival Perspektiv in Saarbrücken. Das ist ein deutsch-französisches Festival, was sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, also Grenzregion Saarbrücken und Moselle stattfindet. Und ich fange an an der Universität für angewandte Kunst, am Institut für Sprachkunst, im Bereich Theater als Senior Lecturer zu unterrichten.
In Wien?
In Wien, genau.
Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und bedanke mich ganz herzlich, Kira Kirsch.
Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Danke.
New York ist eine Stadt der großen Bühnen, vom kommerziellen Broadway über den Off-Broadway bis hin zu kleinen experimentellen Theaterräumen, in denen ganz neue Formen entstehen. Der Regisseur, Schauspieler und Produzent John Gould Rubin ist seit den 70er Jahren in der New Yorker Theaterszene aktiv und hat mit berühmten Schauspielern und Schauspielerinnen wie Gene Hackman oder Frances McDormand gearbeitet. Ja, er war auch 9 Jahre mit Hollywood-Schauspielerin Julianne Moore verheiratet und ist außerhalb der Theaterwelt doch ein Unbekannter geblieben. Jule Hoffmann hat ihn für uns in New York getroffen und herausgefunden, was ihn noch immer antreibt.
An der Upper West Side nahe dem Campus der Columbia University kreisen an diesem Tag ununterbrochen Helikopter am Himmel.
There you go.
Ob es Proteste gibt? Einen Polizeieinsatz?
Maybe it's us.
John Gould Rubin zündet sich stilecht eine Zigarre an. Er ist 75 Jahre alt und fancy gekleidet. Beige Wildlederclocks, eine Kordjacke, pink getönte Sonnenbrille. Mit dem Theaterspielen hat er in den 70er Jahren angefangen.
I was a cabbie in 74.
Ich war 1974 Taxifahrer in New York, ungefähr zu der Zeit, als Robert De Niro Taxi Driver gedreht hat. Die Stadt war damals ein einziges Chaos. Und ich war ein junger Künstler und habe Leute getroffen, die an dieselben Dinge geglaubt haben wie ich. An ein weirdes, neues Theater, das stark von Osteuropa inspiriert war.
Nach seinem Schauspielstudium in Yale gründete Rubin zusammen mit anderen die Theatergruppe The Private Theater, die sich von Beginn an am experimentellen Theater Europas orientierte. Regisseure wie Tadeusz Kantor oder Jerzy Grotowski, zwei der einflussreichsten Erneuerer des experimentellen Theaters, dienten als Vorbilder. Und auch als Gegenbewegung zu einem bestimmten Naturalismus im amerikanischen Theater und dem sogenannten Method Acting.
Als ich anfing, Schauspiel zu studieren, hatte dieser Naturalismus eine viel größere Wirkung in Film und Fernsehen. Das Theater wirkte daneben wie ein blasser Abklatsch. Ich glaube, wir waren bereit für eine Wiederentdeckung von experimentellem Theater. Und Grotowski und Kantor haben Sachen gemacht, die ich einfach nicht fassen konnte.
Damals gab es eine aufregende Avantgarde-Szene in New York.
Da waren Leute wie Liz LeCompte mit der Wooster Group, Joanne Acolytis und Lee Brewer, die Mabu Minds gegründet haben. Außerdem Richard Foreman mit seinem Ontological Historic Theater und natürlich Robert Wilson.
Die Theaterkollektive The Wooster Group und Mabu Minds prägten in den 70er und 80er Jahren die Off-Broadway-Szene durch die Verbindung von Theater mit Performance, Film, Musik und bildender Kunst. In den 90er Jahren lernte Rubin den Schauspieler John Ortiz kennen, der kurz zuvor die Labyrinth Theatre Company gegründet hatte, um lateinamerikanischen SchauspielerInnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Rubin wurde dort später zusammen mit Philip Seymour Hoffman künstlerischer Leiter. Über seine Ehe mit Julianne Moore spricht John Gould Rubin nur ungern. Hollywood war nie seine Welt. Er liebt die Unmittelbarkeit des Theaters. Eine Leidenschaft, die ihn in den Nullerjahren auch nach Deutschland führte, wo er an der Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier begegnete.
Seine Inszenierung von Ibsens Ein Volksfeind. Ich war noch nie in einem Theater, in dem das Publikum so gebannt verfolgt hat, was da passiert und so aufgewühlt davon war. In Ein Volksfeind gibt's ja diese Bürgerversammlung und er hat die große Rede quasi komplett neu geschrieben. Plötzlich ging es darin um die Ungleichverteilung von Reichtum. Und die Leute im Publikum haben regelrecht geschrien. Denen sind fast die Adern am Hals geplatzt. Da dachte ich, das ist es, was ich machen will.
Nicht nur das Theater verbindet John Gold Rubin mit Europa. Seine Mutter floh als 18-jährige Jüdin aus Wien in die USA. Seine Großeltern wurden mit einem der letzten Züge ins Vernichtungslager Mali-Trostenes im besetzten Weißrussland deportiert und dort ermordet. Über die politische Situation in seinem Land ist er sehr pessimistisch.
Warum sollte man zuversichtlich sein? Die gleichen Schutzmechanismen, von denen wir denken, dass sie verhindern, dass Trump dieses Land in eine Diktatur verwandelt, gab es auch in der Weimarer Republik.
Kürzlich hat er die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt. Für sich und seinen 23-jährigen Sohn.
Der größte Unterschied zwischen meinem Sohn und mir ist, als ich in den 60ern so alt war wie er, war ich optimistisch. Er dagegen sagt, keiner seiner Freunde sei optimistisch. Man muss noch nicht mal über Politik reden. Es reicht, an Umweltschutz zu denken.
John Gold Rubin zieht an seiner Zigarre.
I met with John Gold Rubin. What a downer.
Noch steht für ihn die Arbeit im Vordergrund. Und die Hoffnung, mit seinen Projekten etwas bewegen zu können. Als langjähriger New Yorker setzt er dabei aber weniger auf den Bürgermeister und Hoffnungsträger Soran Mamdani.
Ich habe 1974 mal jemanden sagen hören, New York City ist die einzige Stadt der Welt, in der jeder ein Bürger ist. Genau das macht diese Stadt aus. Das steckt auch in unserem Theater, in unserer Kunstszene, in unserer Kultur. Und ich habe das Gefühl, dass Mamdani all diese Werte verkörpert. Aber die Stadt ist hart und Mamdani ist erst Mitte 30. Mit der Welle an Unterstützung, die er hat, kann man viel erreichen, aber eben nicht alles.
Jule Hoffmann hat den Theatermacher John Gold Rubin für uns in New York getroffen.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von einer Schauspielerin, an der gerade niemand mehr vorbeikommt. Sandra Hüller dominiert das europäische Arthouse-Kino und spielt in Hollywood, aber immer auch noch Theater. In der kommenden Spielzeit zum Beispiel am Berliner Maxim Gorki. Sie berichtet uns von ihrem großen Bühnenmoment.
She would never say where she came from.
Meine geniale Stelle ist die Stelle in der Inszenierung von Elementarteilchen von Johann Simons an den Münchner Kammerspielen.
Yesterday don't matter if it's gone.
Wo die Mutter der beiden Männer zwischen ihnen steht mit den roten Haaren und tanzt und die Männer stehen so ganz dicht an ihr dran und ihre Haare fahren immer wieder durch das Gesicht der Männer.
While the sun is bright. Or in the darkest night, no one knows.
Und sie bewegen sich da aber gar nicht, sondern sie halten das so aus. Und dazu läuft, glaube ich, Ruby Tuesday.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you?
Und das ist etwas, es geht das ganze Lied. Es ist quasi ohne Unterbrechung.
Still I'm gonna miss you.
Und das war an diesem Abend so ein essentieller, fast spiritueller Moment. Das werde ich, glaube ich, niemals vergessen, was das ausgelöst hat und wie schön das war.
Sandra Hüller über Johann Simons Inszenierung von Michel Houellebecqs Elementarteilchen an den Münchner Kammerspielen. Das war's für heute in Rang 1 mit André Mumort. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.